zum Schluss von diesem Referatteil jetzt noch etwas zum Klima, das in dieser Zeit offenbar in diesem Milieu ungefähr geherrscht hat.
Die Welt der sozialen Frauenschule war verlässlich und ungeheuer zugleich. Sie hatte die Stabilität einer Familie, fast schon eines Familienclans, in den hinein man fest aufgenommen, in den Fingern gehalten und nach dem Diplom nicht einfach entlassen, sondern mit bestimmten Wünschen und Erwartungen in die Praxis geschickt wurde. Eine festgefügte Welt, dicht und solide. So neu es war, dass Frauen in selbstständiger Position berufstätig waren, so wenig vertraut ihnen das neue Metier war, sie woben den Text mit dem Garn, das sie zu Hause spinnen gelernt hatten. Ich meine damit das Können der Hausfrau und Mutter. Es war ein gut bestelltes Haus, nicht üppig zwar, aber ausgestattet mit allem, was es braucht, um Töchter auf einen Beruf vorzubereiten und ihnen auch die nötige Sicherheit auf den Weg in die Praxis mitzugeben. Die Frauen stellten selbst Sozialarbeit dar. Die heute so beliebte Frage, ob es so etwas wie Sozialarbeit überhaupt gäbe, wäre damals lächerlich und verletzend gewesen. Die Haushaltungsschule am Zeltweg, die Pflegerinnenschule, die SOZ, alle sie waren Gründungen der bürgerlichen Frauenbewegung Zürichs. Unter ihnen war sicher unsere SOZ die flexibelste, emanzipierteste. Aber auch sie war ein Kind ihrer Zeit. Auch bei ihr spielte die Hygienebewegung eine große Rolle. Sie hatte etwas Körperfeindliches, Klinisches. Zu dieser Bewegung zähle ich auch die berufliche Haltung, diese steifleinene, propere Angelegenheit, die aus unseren Schulen und der Praxis die Erotik aussperrte.
Gut, das sagt ja auch schon relativ viel aus, so wie der Referat von der Esther Burkhardt Modena. Wir hören jetzt ein längeres Musikstück zwischendrin, bevor wir dann zum zweiten Referat von der Eva Walder kommen. Ich habe gedacht, wir bleiben für die heutige Sendung gerade bei den Japanerinnen, was Musik anbelangt. Und wir hören von der Frank Chickens Stück Yellow Toast.
We'll be right back.
Das war die japanische Frauenband Frank Chickens mit ihrem Stück Yellow Toast. Wir kommen jetzt heute in der Hälfte vom Meter zum zweiten Teil von der heutigen Sendung. Für die, die später eingeschaltet haben, sage ich vielleicht nochmal, um was es geht. Im letzten Winter, also etwa vom November 87 bis im März 88, hat im Volkshaus Zürich die Reihe Frauen auf dem Zeitensprung alles anders, vieles gleich stattgefunden. Es war eine Reihe, organisiert von feministischen Historikerinnen und anderen Akademikerinnen. Themen sind unter anderem gegangen von Bevölkerungspolitik, Scheidung, Abtreibung, über die Geschichte der bürgerlichen Frauenbewegung, der proletarischen Frauenbewegung bis zur heutigen Frauen- und feministischen Politik und zu Frauenarbeit. An einem Abend ist es um Sozialarbeit gegangen. Sozialarbeit, ein Frauenberuf, eine Hinterfragung von Sozialarbeit. Wir haben im ersten Teil jetzt schon ein Referat gehört, oder Auszüge, besser gesagt, aus dem Referat von der Esther Burkhardt Modena. Und wir fahren nach dem nächsten kurzen Musikstück weiter mit dem zweiten Teil. Es ist ein Referat von der Eva Walder-Mag und hat zum Thema die Politisierung von der Sozialarbeit. Zu der Musik in dieser Sendung. Wir hören alles japanische Frauenmusik, hauptsächlich von einer Kassette, die heisst Flower Rain. Wie die Gruppe genau heisst, kann ich euch nicht sagen. Es ist eine feministische Gruppe, die sich politisch engagiert, insbesondere gegen Rassismus und Eugenik in Japan. Wir hören jetzt ein weiteres Stück von dieser Kassette und nachher geht es los mit Eva Walder-Mag.
Sous-titrage Société Radio-Canada. in den sozialistischen oder vielmehr den liberalen Spuren in meiner Geschichte der Sozialarbeit nachgegangen, habe die Spuren natürlich öfters vermisst als gefunden und ich werde Ihnen meine Eindrücke schildern aus der Zeit meiner Ausbildung um 1960, aus der Zeit meiner ersten Berufstätigkeit in den 70er Jahren und über Veränderungen und Entwicklungen, wie ich sie in der Zeit nach der Rezession, also etwa in den letzten 10 Jahren, erlebt habe. Ich bin kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geboren. Auch meine Mutter hat für das Rote Kreuz während des Krieges gearbeitet, freiwillig, als freiwillige Helferin. Sonst habe ich wenig Bilder für Sozialarbeit gehabt in meiner ländlichen Umgebung. Über meine Familie habe ich eine kritische Einstellung zur bestehenden Gesellschaftsordnung mitbekommen. Sozialarbeit war für mich nicht Frauenberuf eigentlich mit den traditionellen Helferfunktionen, sondern eher Beruf mit der Möglichkeit zu handeln, zu fordern, vielleicht auch kämpferisch zu sein. Und man traute mir die notwendige Sachlichkeit zu und fand das nötiger als das zugute Herz. Ich wollte Betriebsfürsorge machen. Fabriken waren für mich le milieu du monde. Zu meiner Ausbildung. Ich kam in eine fast ausschließliche Frauenklasse noch 1959, etwa im Verhältnis 25 zu 3. Anfangs bestand noch ein reines Frauenleiterteam, wie wir noch gehört haben. Nach einem Jahr wurde ein Mann Rektor. Fast alle Fachdozenten waren Männer. Die berufsspezifischen Fächer, die Umsetzung, Methodenlehre, das waren das Gebiet der Frauen. Die Frauenwohltätigkeitsära schien weit zurück. Die Professionalisierung fortgeschritten, die Frauen auf dem besten Weg zu einem anerkannten, fast akademischen Beruf. Dass die wenigen ausgebildeten Männer rasch Leiterfunktionen und gut qualifizierte Stellen übernahmen, wurde eher übersehen. Es scheint mir, dass wir als künftige Sozialarbeiterinnen, viele von uns waren gut 30 und in der Zweitausbildung, ganz Ohr waren für den gebotenen Stoff. Eigene Erfahrungen, Lebenserfahrungen wurden wenig eingebracht. Privatleben und Beruf wurden klar getrennt. Wir haben viel über Geschichte der Sozialarbeit gehört, vom klassischen Altertum bis zur Neuzeit. Fast nichts aus der Zeit der Industrialisierung, zum Beispiel England oder den USA, über wichtige Bestrebungen in Berlin in den 20er oder 30er Jahren, nichts über Alice Salomon, nichts über Mentona Moser. Ja, das ist gut möglich. Ich kann mir vorstellen, dass sich das verschlechtert hat. Ende der 50er Jahre, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das berühmte amerikanische Casework, die Methode der Einzelfallhilfe, hatte seinen Siegeszug auch bei uns angetreten. Es war mir schon im Vorpraktikum aufgefallen, mit welchem Respekt die Praxisleute der neuen Methodenlehre begegnet sind. Zum Casework rasch. Das Casework ist entstanden aus der dynamischen Psychologie, einer der amerikanischen Ideologie angeglichenen Theorie der Freudschen Psychoanalyse. Was man unter sozialen Bedingungen damals verstanden hat, lesen wir bei Ruth Bang, einer Begründerin des Caseworks, in ihrem Buch Psychologische und methodische Grundlagen der Einzelfallhilfe aus dem Jahre 1958. Ich zitiere: Die Einzelfallhilfe bemüht sich um eine Gesamtschau der sozialen und psychischen Gegebenheiten im Lebensraum eines Menschen. Also sie kommt von beiden Seiten. Nicht selten sind es soziale Konflikte, zum Beispiel im Beruf, Beziehungsschwierigkeiten zwischen Eltern und Kindern, Mann und Frau und so weiter. Das waren also die sozialen Begebenheiten, die Sie gemeint haben. Die Folgen solcher Nöte können sich wiederum in wirtschaftlichen Missständen oder gesundheitlichen Schäden zeigen. Das Casework, die von unseren Dozenten ebenfalls aus Amerika gebrachten Disziplinen des Groupwork, der Sozialpsychologie und Soziologie, waren beschreibende, aber harmlose Thesen über soziale Organisationen. Das Casework wurde untermauert durch die zwar liberale Entwicklungspsychologie von Marie Meyerhofer. Sie war hauptsächlich auf das Kleinkinderalter bezogen und ihre Bewertung der Mutter-Kind-Beziehung hat ganz klar die herrschende Familienideologie unterstützt. Erst später habe ich von Autoren wie Bernfeld, Vera Schmidt und Melanie Klein gehört, die in den 20er Jahren und 30er Jahren die Psychoanalyse mit sozialistischer Gesellschaftskritik verbunden haben. Für das Pubertätsalter war der von Freud geprägte August Eichhorn, wir haben schon von ihm gehört heute Abend, den Marianne Lothar-Kater in Wien noch kennengelernt hat, wegleitend. Er hat Verwahrlosungssymptome von Jugendlichen im Sinne der Psychoanalyse in für damals fortschrittlichem Sinn in Erziehungsheimen therapiert. Aber bestehende Berichte über Modelle von demokratischer Gemeinschaftserziehung verwahrloster Jugendlicher aus der Nachkriegszeit, also um 1920, die blieben unbekannt. Von denen habe ich später gehört. Neben all den Vorlesungen, denen der bürgerliche Standpunkt nicht hinterfragt wurde, mit Ausnahme die fesselnden Berichte über die Entwicklungshilfe von Frau Kaki Fuchsmann, war die Sozialpolitik vom Stoff her mindestens eher Zündstoff, aber mit wenig Effekt, da die Thesen des sozialdemokratischen Dozenten über soziale Not den Studentinnen nicht ans Lebendige gingen. Das war weit entfernt. Also materielle Not, das schien schon fast Vergangenheit zu sein, von dem brauchte man eigentlich nicht mehr zu reden. Übrigens hat auch dieser Dozent für den beklagten Familienzerfall vor allem die Individualisierung und die außerhäusliche Frauenarbeit verantwortlich gemacht, also noch 1960. Auch das hat die Klasse nicht sonderlich berührt. Die einzige alleinstehende Mutter in unseren Reihen war nur eine bemerkenswerte, die Regeln bestehende Ausnahme. Eine Begebenheit hat mich dann doch erschüttert. 10 Jahre vor Annahme des Frauenstimmrechts löste das Abzeichen an meinem Kleid am Frauenstimmrechtstag unter meinen Kolleginnen und Kollegen Diskussionen aus und meine Absicht am Fackelzug, wohlverstanden des bürgerlichen Frauenstimmrechtsverbandes teilzunehmen, das heißt auf die Straße zu gehen, Entsetzen aus. Allerdings, ich wurde von unserer Klassenlehrerin, Frau Dr. Schlatter, unterstützt. Das war 1960, oder? 61 vielleicht sogar.
Thank you.
Wir haben von der Diplomarbeit von Marianne Lotta gehört, über die Jugendgruppen. Und ich denke, 30 Jahre später, zu meiner Zeit, wäre das nicht mehr möglich gewesen. Ich habe in meinem theoretischen Teil meiner Diplomarbeit 1961 über die Eingliederung von Fremdarbeitern mit einem Abriss über die durch die Industrialisierung zerstörten sozialen Bezüge die Situation der Fremdarbeiter aufgezeigt. Ich finde den Ansatz auch heute noch sehr richtig, aber ich habe damals Schwierigkeiten bekommen wegen Unwissenschaftlichkeit. Die sehr nahen Widersprüche, die ich in der Betriebsfürsorge während der Praktika erlebte, vielleicht auch mein wachsendes politisches Bewusstsein, erschwerten mir den Einstieg ins Berufsleben doch. Ich arbeitete eine Zeit lang im Sozialarchiv, erhielt dann die Betriebsfürsorgestelle an einem ehemaligen Praktikumsort, löste dann aber meine Ambivalenz mit Rückzug in Hausfrauen- und Mutterrolle. Um die Bedingungen für meine doch erstrebte Berufstätigkeit zu schaffen, arbeitete ich dann ein paar Jahre später in einer Selbsthilfegruppe der FBB, der Frauenbefreiungsbewegung, zuerst in der Frauengruppe, dann mit den Männern am Aufbau und Betrieb von Kindergärten oder Kindestagesstätten mit. In dieser Zeit der 68er-Bewegung wurde die Sozialarbeit in ihrer anpasserischen Funktion doch sehr kritisiert. In den Schulen wurden Erkenntnisse von Sozialwissenschaftlern integriert. Die Missstände in Erziehungsheimen wurden in weiten Kreisen beanstandet. Nach langen Auseinandersetzungen in der Presse organisierte dann selbst die Schweizerische Landeskonferenz für Sozialarbeit unter Leitung des Vorstehers des Kantonalen Schutzaufsichtsamtes die berühmt gewordene Rüschlicker-Tagung Erziehungsanstalten unter Beschuss. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Zeiten. Aus dieser Tagung ist die Heimkampagne entstanden, eine Bewegung, mindestens eine Zeit lang an der Nahtstelle von Leuten aus betroffenen Institutionen mit Reformansprüchen und politischen Gruppierungen auf der anderen Seite mit klar politischen Analysen und Forderungen. Es war ganz eindeutig geworden, Politik und Berufsarbeit ließen sich nicht mehr ganz klar trennen. In diesem Umfeld kam ich zu einer Halbtagsstelle, die diesen Bedürfnissen nach kritischer, wohlverstanden liberaler und experimentierfreudiger Praxis entgegenkam. Das war im jungen, damals noch ganz jungen, sozialpsychiatrischen Dienst. Diese Stelle hat in ausgeprägter Form den relativ liberalen Entwicklungen der 70er Jahre entsprochen und hatte auch irgendwie Modellcharakter. Ich kann sie mit ein paar Stichwörtern zu charakterisieren versuchen. Es gab eine niedrige Schwelle für die Klienten und eine breite Zielgruppe wurde angesprochen. Ein interdisziplinäres Team mit wenig spezialisierten Funktionen. Spielraum für den Abbau von Hierarchien. Breit gefächerte Form von Sozialarbeit, sehr viele Möglichkeiten, selber Sachen auszuprobieren, Vernetzung mit Selbsthilfegruppen, Öffentlichkeitsarbeit und Arbeit in Medien und, für uns besonders wichtig, das kritische Infragestellen der Rolle und des Auftrags. Es ist mir in letzter Zeit, eigentlich während dieser Montagabende, aufgefallen, wie wenig wir trotz Frauenbewegung in diesen ersten 70, also anfangs der 70er Jahre, die Situation von uns Frauen im Arbeitsteam beachteten. Natürlich waren in unseren Berufsgruppen mit dem tiefsten Ausbildungsgrad die Frauen stärker vertreten. Aber weil der Ansatz der verschiedenen Berufsgruppen für die, weil wir die, den Ansatz für die verschiedenen Arbeitsgruppen für die Arbeit geeignet fanden und in der gemischten Gruppe auf Vorrechte Einzelner allgemein empfindlich reagierten, wurden Hierarchiefragen eher an Berufsgruppen als an den Frauen abgehandelt. Auch als Zielgruppe haben wir Frauen nicht speziell angesprochen. Arbeit mit Frauengruppen gehörte auch für uns eher zur politischen Arbeit als in die Institution. Ähnliche Aussagen machten übrigens auch holländische feministische Sozialarbeiterin um Anja Meulenbelt. Ich habe in dieser Zeit in der Freizeit mit einer Kollegin im Rahmen von Quartierarbeit eine Frauengruppe während einer längeren Phase begleitet und in der Infra, der Informationsstelle für Frauen der FBB, in einem Team, einem Laienteam, Frauen vor allem in Abtreibungs- und Scheidungsfragen beraten. Es war in dieser Zeit auch, da haben wir in der Gewerkschaft Kultur, Erziehung und Wissenschaft versucht, eine Sozialarbeitergruppe aufzubauen, deren Ziel war, die Rolle der Sozialarbeit zu hinterfragen und eine Strategie, die systemerhaltende Rolle möglichst zu unterlaufen, zu erarbeiten. Die Gruppe ist allerdings schon in ihrer Organisationsphase gescheitert.
Thank you.
jetzt komme ich schon zu dem Ende der 70er Jahre, anfangs 80. Breite Entwicklung, vor allem aber das Einsetzen der sogenannten Rezession, haben die Sozialarbeit verändert. Die Freiräume der 70er Jahre haben sich weitgehend geschlossen. Die Sozialarbeiterinnen selber sind als Lohnabhängige in diesen Prozess natürlich eingeschlossen. Doch wir hören immer wieder, dass in Krisenzeiten die Sozialarbeit erst wichtig wird. Ich frage mich, in welcher Form. Die Auftraggeber der Sozialarbeit haben bestimmte Erwartungen. Ich denke nicht, dass, wie man oft hört, in Krisenzeit sich die Sozialarbeit am besten entwickeln kann, sondern eher in Zeit eben von liberaler Toleranz, vielleicht auch von repressiver Toleranz. Heute auf soziale Bedingungen, also nach diesen Jahren der Einengung, heute Einfluss nehmen zu wollen, auf Veränderungen zu fordern, besonders wenn sie integrativ wirken sollen, ist unrealistisch geworden. Spezialisierte, technisch-therapeutisch ausgerichtete Institutionen zu projektieren und auszubauen, in denen immer neue Symptome und als abnorm geltende Verhaltensweisen behandelt, aber die Klienten auch ausgegrenzt werden, das hat weit mehr Chancen. Wie plump und unrealistisch wirken zum Beispiel Forderungen nach Wohnraum und Freiräumen für Jugendliche, wie durchdacht und professionell dagegen Projekte für Spezialinstitutionen. Der Druck zu therapeutischen Fach- und Spezialausbildungen steigt. Das Methodenangebot wächst unbegrenzt und auch ein entsprechender Markt, der uns ja manchmal auch zu Einkünften verhilft. Je unsicherer die soziale Situation für die Klienten, je weniger Veränderungsmöglichkeiten im sozialen Umfeld möglich sind, je größer wird der Druck, durch verfeinerte, ausgefallene Methoden zu therapieren und anzupassen. Die Sozialarbeit hat sich wieder der Doktrin der Psychologie, der Medizin, der Justiz zu richten. Wo sie es nicht tut, wird sie ersetzt. Es fällt mir auf, wie traditionelle Sozialarbeiterstellen mit Psychologen besetzt werden, mit dem Argument der passenderen Ausbildung. Je weiterentwickelt eine sogenannte Professionalität, Spezialisierung und Akademisierung, umso größer wird im Allgemeinen die Distanz zum Klienten. Freiwillige Helfer und Berufsleute mit weniger Prestige nehmen dann die Stellungen an der Front ein. Die Berufsgruppen werden wieder in die alten Hierarchien eingeordnet. Oben wird bestimmt, wer für welche Arbeit qualifiziert ist. Der Druck, sich als professionell durch Papiere auszuweisen, steigt. Der Kampf um entscheidende Stellen wird härter. Chefstellen entstehen oder bestehende erhalten mehr Kompetenzen. Unsicherheit und Unbehagen wird mit Strukturen kompensiert. Spezialstellen werden geschaffen für Prävention, für Planung, für Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht für Forschung. Es sollen wieder klare Institutionsmeinungen vertreten werden. Maulkörbe von oben waren Signale. Durch die Hierarchisierung und Strukturierung werden die Männer wieder vermehrt Leitungsfunktionen übernehmen. Vielleicht entsprechende Frauen, das wäre eine Frage. Frauen werden größtenteils wieder ihrer alten Bestimmung gemäß, allerdings gut ausgebildet, Betreuungs- oder Verwaltungsfunktionen übernehmen nach den Direktiven ihrer männlichen Vorgesetzten. Hinter Hierarchien und Strukturen geht Transparenz verloren. Widersprüche bleiben unausgesprochen. Psychotherapie und Pädagogik oder eben Sozialarbeit werden zum Beispiel von der Justiz vereinnahmt, unter dem Motto: Wir wollen doch für unsere Klienten alles dasselbe. Zum Beispiel Psychotherapie im Strafvollzug, sozialpädagogische Wohngruppen in Regensdorf unter dem neuen Direktor eines Pädagogen, Spezialabteilungen in Gefängnissen, Sozialarbeiter veranlassen Verhaftungen ihrer Klienten, Gassenarbeiter sind mittlerweile die besten, nein, Polizisten sind mittlerweile die besten Gassenarbeiter geworden. Eine andere Transparenz auf Kosten der Klienten wird aber gefordert. Gute Zusammenarbeit zwischen segmentierten Sozialstellen. Solche Perfektion führt tendenziell zur totalen Kontrolle der Klienten. Die Bürokratisierung nimmt zu. Schließlich wird für das Funktionieren eines Betriebs eine wachsende Bürokratie nötig. Sie ist auch Zeichen von Professionalität.
Das war Stefan Waldermann. Das wäre es aus der heutigen Hälfte vom Äther. Ich sage nochmal, oder ich wiederhole nochmal, was ich am Anfang angesagt habe. Das war eine Sendung aus der Reihe Frauen auf dem Zeitensprung, alles anders, vieles gleich, die von feministischen Historikerinnen gemacht worden ist, über Sozialarbeit, eine Hinterfragung. Und ich möchte nochmal Frauen dazu auffordern, die aus einer anderen Betroffenheit heraus, nämlich nicht aus einer beruflichen, sondern aus einer politischen und sozialen Betroffenheit heraus, dass die sich melden da beim Radio Lora an der Frauenstelle unter 252 84 03, tagsüber unter 252 84 03. Nämlich die Frauen, die selber sozial bearbeitet werden und aus ihrer Sicht etwas zu dem Thema sagen können. Das wäre es. Ciao miteinander.